Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Vorlesung in dieser Woche. Wir haben heute noch eine Freitagseinheit, eine Stunde, mit drei Schwerpunktthemen. Das erste Thema ist die Beschreibung der Synthese eines Arzneistoffes, der therapeutisch gesehen nicht die allergrößte Bedeutung besitzt, aber chemisch gesehen an dieser Stelle hervorragend zu dem passt, was wir besprechen. Und zwar ist es die Arzneistoffsynthese des Wirkstoffes Clobazam. Dann wollen wir wieder in bewährter Art und Weise uns zuwenden einigen Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, um dann den roten Faden weiter zu spinnen, elektrophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Heute mit dem Switch, nukleophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Zunächst einmal die Beschreibung des Wirkstoffes. Sie sehen hier die chemische Struktur eines Wirkstoffes, der sich schon seit einiger Zeit im Arzneischatz befindet. Und es ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der sogenannten Benzodiazepine. Wir haben ein zyklisches Ringsystem, wir haben einen charakteristischen Benzenring und was noch bedeutsamer ist, einen Siebenring, den Sie hier sehen, mit zwei Stickstoffatomen und deshalb Diazepin. Diazepin. Benzodiazepin. Und es gibt verwandte Substanzen, die sich von diesem Clobazam nur dadurch unterscheiden, dass wir eine andere Stellung der Stickstoffatome in diesem Siebenring haben. Benzo-1,4-Diazepine, das sind die klassischen Benzodiazepine oder umgangssprachlich werden die so unter Benzos zusammengefasst, haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Das sind aber 1,4-Diazepine. Hier haben wir es zu tun mit einem Benzo-1,5-Diazepin. 1, 2, 3, 4, 5. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit der Maus, aber es wird schon im Laufe dieses Semesters werden. Das ist ein Benzo-1,5-Diazepin. In analoger Weise wie die Benzo-1,4-Diazepine wirkt diese Substanz auch zentral. Ist also ZNS-aktiv. Und man kann heute zusammenfassend feststellen, Benzodiazepine werden in den verschiedensten Indikationsbereichen eingesetzt, beispielsweise als Schlafmittel. Sie werden eingesetzt zur Anxiolyse, zur Sedierung, als Muskelrelaxantien und, und. Sie sind nicht ganz kritisch, unkritisch wollte ich sagen, in der Therapie, aber sie sind letztendlich nicht wegzudenken. Wir wollen uns heute nicht so sehr mit der Pharmakologie und mit der Klinik dieser Substanz auseinandersetzen, sondern mit der Chemie, mit der Synthese, mit der Darstellung. Und warum habe ich dieses Clobazam gewählt? Weil es sehr schön zeigt, dass bei der Darstellung dieses Wirkstoffes, bei der Synthese dieses Wirkstoffes, Reaktionen gibt, die uns momentan aktuell beschäftigen. Wir sehen hier auf der linken Seite ein Edukt dieser Reaktion, nämlich ein chloriertes Benzen, ein Dichlorbenzen, ein 1,3-Dichlorbenzen. Und natürlich sehen Sie sofort, dass bei diesem ersten Schritt Nitriersäure eingesetzt wird, um eine Nitrierung durchzuführen, eine klassische Nitrierung. Das 1,3-Dichlorbenzen wird mit Nitriersäure nitriert und es entsteht ein Nitroderivat, ein 2,4-Dichlornitrobenzen und aus dem bereits erarbeiteten wird verständlich und nachvollziehbar, warum die Nitrierung in dieser Position erfolgt und nicht etwa an dieser Position oder an dieser Position. Wir haben hier zwei Chloratome, die als bereits vorhandene Substituenten natürlich einen Einfluss nehmen auf die Frage der Reaktivität gegenüber dem Elektrophil. Was ist das Elektrophil bei der Nitriersäure? Das Nitrylkation. Und auf die Frage, wo der Angriff erfolgt. Und wir wissen von den Chloratomen, dass sie Substituenten erster Ordnung sind. Sie sind desaktivierend, schwach, aber gleichzeitig orthoparadirigierend. Das heißt, Chlordome wirken orthobaradirigierend. Dieses Chlordom wird dazu führen, dass eben hier bevorzugt ein Angriff erfolgt, hier bzw. hier, das wäre die Paraposition in Bezug auf dieses Chlordom, bzw. dieses Chlordom wirkt natürlich auch orthoparadirigierend. Und damit ist klar, dass die Nitrogruppe hier an dieser Stelle eintritt. Und dann habe ich eben mein Nitroderivat hergestellt. Also eine elektrophile Substitution klassischen Typs. Und dann sehen wir, dass im nächsten Schritt dieser Reaktion, dieses Nitroderivat unter nicht näher spezifizierten Reaktionsbedingungen, weil es an der Stelle auch nicht so wichtig ist, umgesetzt wird mit einem Amin, mit einem primären aromatischen Amin, und das ist das Anilin. Und dieses Anilin reagiert in der Gestalt, dass hier ein Chloratom ersetzt wird gegen eine Aminogruppe. Und die Frage ist, ist das auch eine elektrophile Substitution? Oder ist das was anderes? Und wenn es was anderes ist, nach welchem Prinzip läuft es ab? Ich will es kurz machen, weil wir das gleich auch sehen werden. Das ist hier natürlich etwas anderes. Das ist eine klassische nukleophile Substitution. Eine nukleophile Substitution an einem aromatischen System. Und diese nukleophile Substitution, die ist natürlich nur deshalb möglich, weil wir insgesamt an diesem Molekül 2,4-Dichlornitrobenzen drei Substituenten haben, die als Elektronenakzeptoren definiert werden können. Das heißt, die Elektronendichte im Ring vermindern, um damit auch dem Angriff eines Nukleophils den Weg zu bahnen. Ja, ich brauche also Substituenten, die das System sozusagen an Elektronen verarmen lassen. Über den genauen Reaktionsverlauf werden wir uns gleich unterhalten. Wir können uns vorstellen allerdings an der Stelle bereits, dass der Angriff in der Art erfolgt, dass dieser Stickstoff hier an diesem C-Atom angreift, im Sinne eines Additionsmechanismus, und dann kommt es zur Abspaltung des Chlors in Form des Chlorids, Eliminierung, Addition, Eliminierung. Das ist das Prinzip der nukleophilen Substitution. Bei der Synthese des Chlorazams erhalten wir auf diese Art und Weise dieses Produkt als Zwischenprodukt, und das ist nichts anderes. Es ist nichts anderes als ein sekundäres Amin, ein Diphenylaminderivat, dient zum Aufbau des Chlorazams. Wie geht es weiter mit der Synthese? Sie sehen hier noch einmal auf der linken Seite jetzt unser Diphenylamin, unser Nitroderivat. Und wir sehen, dass das zur Reaktion gebracht wird mit einem Molekül, das über einige Sauerstoffatome verfügt. Und da frage ich Sie einmal ins Auditorium, was ist denn das für ein Molekül, für ein Derivat, für eine Verbindung, die hier in die Reaktion tritt? Tim, genau hinschauen. Ich bin überzeugt, Sie werden es identifizieren. Versuchen Sie, das Molekül zu identifizieren unter dem Gesichtspunkt, hier ist eine Säure, die die Grundlage für dieses Derivat bildet. Welche Säure könnte man hier vermuten? Bitte. Welche Säure? Malonsäure. Genau, wir haben ein Malonsäure-Derivat. Ganz völlig richtig, das ist ein Malonsäure-Derivat, und zwar ein spezielles Malonsäure-Derivat. Wir haben also diese zentrale Methylengruppe. Hier haben wir ein Carbonsäurechlorid, also ein Malonsäurechlorid, aber es ist kein Dichlorid, und zwar deshalb nicht, weil wir auf der anderen Seite, welche Funktion haben, Roy? Ein Ether ist es nicht, aber ein Ester. Ein Carbonsäureester. Das heißt, ich habe hier eine Dicarbonsäure, nicht die einfachste, weil die einfachste Dicarbonsäure wäre welche Säure? Wenn nicht, ja, Dorothea? Oxalsäure, genau. Oxalsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, nicht die homologe Reihe. Und wir haben also ein Malonsäure-Derivat, bei dem eine Carboxylgruppe in verästerter Form vorliegt und eine Carboxylgruppe als Säurechlorid. Freunde, welche Gruppe ist reaktiver im Grundsatz? Das Säurechlorid oder der Carbonsäureester? Was haben wir? Ja, Dorothea? das Säurechlorid. Deshalb ist hier jetzt nachvollziehbar, dass bei der Reaktion dieses Anilins mit diesem Malonsäurederivat auf der Seite des Malonsäureesters zunächst einmal festzustellen ist, dass dieses Säurechlorid in die Reaktion eintritt. Es ist das reaktive Säurederivat. Und als Partner für eine Reaktion mit dem Säurechlorid kommt an dieser Stelle diese Aminfunktion in Frage. Dieses sekundäre Amin ist ein Nukleophil, ein Stickstoffnukleophil, welches mit dem Carbonylkohlenstoff des Carbonsäurechlorids reagieren kann. Aminolyse des Carbonsäurechlorids. Das Prinzip, aus einem reaktiven Carbonsäurederivat ein anderes Derivat zu bilden. Und wenn ich ein Säurechlorid mit einem Amin umsetze, entsteht daraus ein Säureamid. Das ist ein Klassiker in der Synthese, auch in der Synthese von Arzneistoffen. Also wir halten fest, bei diesem ersten Reaktionsschritt reagiert das Carbonsäurechlorid, dieser Malonsäure, mit dem sekundären Amin, das wir hier sehen, Aminolyse des Säurechlorids, und es entsteht an dieser Stelle hier ein Carbonsäureamid. Ja? Aus einem reaktiven Carbonsäure-Derivat, sprich Chlorid, wird durch Umsetzung mit einem Amin ein Säureamid generiert. So, und im nächsten Schritt sehen wir zunächst einmal folgende Reaktion. Die Nitrogruppe wird mit Zink und Salzsäure versetzt. Was könnte sich dahinter verbergen? Zink, Salzsäure, Nitrogruppe. Wer hat eine Idee? Eine Reduktion, ganz genau. Die Nitrogruppe lässt sich leicht reduzieren zum Amin. Und dann kann das Amin unter den geeigneten Reaktionsbedingungen reagieren mit der Estergruppe, die nicht so reaktiv ist wie ein Carbonsäurechlorid. Aber wenn man die entsprechenden drastischen Reaktionsbedingungen wählt, Temperaturerhöhung beispielsweise, dann kann die reduzierte Nitrogruppe, die dann als Amin vorliegt, die Aminolyse des Carbonsäureesters im Sinne eines Ringschlusses vollziehen. Die Aminolyse des Carbonsäureesters unter Ringschluss und gleichzeitiger Ausbildung einer weiteren Säureamidbindung realisieren. Und Sie sehen, wie wir damit einen Diazepinring aufbauen können. Einmal haben wir die Aminolyse eines Säurechlorids und dann die Aminolyse eines Carbonsäureesters. Und dann sind wir fast fertig mit der Synthese, aber noch nicht ganz. Und der letzte Schritt unserer Reaktion ist die Reaktion, die Sie hier sehen. Und die sollten Sie eigentlich auch schon selbst beschreiben können. Ich möchte Sie fragen, ob Sie verstehen, wenn Sie sich diese Abbildung hier ansehen, um was für eine Reaktion es sich handelt, wie wir die einordnen könnten. Wer möchte einen Beitrag einbringen, einen Vorschlag? Franziska, gibt es eine Idee? Noch nicht. Wer ist der junge Mann in der 7. Reihe? Ja, genau Sie. Ja, ja. Überlegen Sie einmal. Oder schauen wir uns einmal an, was passiert hier. Was haben wir denn beim Pfeil? Was sehen wir denn oberhalb und unterhalb des Pfeils? Wie heißen Sie? Martin. Martin, da war doch gestern Martinstag, oder? Ja, genau. Meine Kleinen sind mit der Laterne marschiert. Ha. Martin, was sehen wir oberhalb und unterhalb des Pfeils? Ein Methylchlorid, ganz genau. Es ist eine Methylierung, ganz klar, es handelt sich um eine Methylierung. Es wird eine NH-Gruppe methyliert, ja, ganz klar eine Methylierung. Als Reagenz für die Methylierung das Methylchlorid. Unterhalb des Pfeils, Martin, haben wir was? Natrium? Methanolat. Genau. Also wir haben das deprotonierte Methanol. Und welche Eigenschaften hat das ein Methanolat-Anion? Also Base. Ja? Hat nukleophile Eigenschaften, aber auch auf Base, vor allem auch Base. So, und wir können uns jetzt gut vorstellen, Martin, dass dieses Natriummethanolat deshalb gebraucht wird, um hier diese NH-Gruppe zu deprotonieren. Ich mache eine Deprotonierung und erzeuge damit ein Stickstoffnukleophil. Und dieses Stickstoffnukleophil, das durch Deprotonierung mit Hilfe von Natriummethanolat entsteht, vermag dann als Nukleophil mit dem Methylchlorid wie zu reagieren? Welchen Reaktionstyp, welchen Substitutionstyp setzen wir hier an? Wenn wir uns vorstellen, Martin, dass das deprotonierte Stickstoffatom hier von der rückwärtigen Seite angreift und gleichzeitig Chlor als Chlorid eliminiert wird, dann haben wir eine typische, eine SN2-Reaktion. Die Methylierung der Vorstufe des Clobazams zum Clobazam ist nichts anderes als eine SN2-Reaktion. Und damit will ich auch zeigen, dass das, was wir hier machen, nicht Quatsch ist, sondern auch wirklich einen Hintergrund hat, weil das sind die Reaktionen, die zur Darstellung, zur Synthese dieser Arzneistoffe verwendet werden. Und ich möchte an der Stelle betonen, ich lege keinen Wert darauf, dass die Arzneistoffsynthesen auswendig lernen. So ein Quatsch. Ja? Das macht kein Mensch. Aber wenn ich Ihnen eine solche Abbildung zeige, dann müssen Sie natürlich in der Lage sein, die Frage zu beantworten, um welchen Reaktionstyp handelt es sich hier? Wie verläuft die Reaktion? Wer reagiert mit wem? Und warum? Das sind die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Und deshalb sitzen wir hier, beziehungsweise ich stehe hier, und ich stehe nicht nur hinter Ihnen, sondern neben Ihnen, um Sie fit zu machen für die Zukunft, Martin. Ja? So ist das. Der Fitnesscoach. So, ist gut, oder? So eine schöne, knackige Arzneistoffsynthese am Ende der Woche ist doch wie ein Motivationsfaktor für das Wochenende. So, wir machen weiter und kommen zu einer Frage aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Resorzin, Benzen-1,3-Diol, reagiert einerseits mit Acetanhydrid unter Veresterung der beiden OH-Gruppen und bildet andererseits mit Hydroxylamin ein Dioxin. Welche der folgenden Aussagen erklärt dieses Reaktionsverhalten? Resorzin kann aufgrund einer Ketoenol-Tautomerie als zweiwertiges Phenol und als Cyclohexen-1,3-Dion-Reaktionen eingehen. Resorzin steht mit einem Benzokinon in einem Gleichgewicht. Hydroxylamin ist ein ambidentes Nukleophil. Die Resonanzstrukturen des Resorzins zeigen, dass ein elektrophiler Angriff in Orthostellung zu den OH-Gruppen begünstigt ist. Keine der Aussagen erklärt dieses Verhalten. Naja, da muss man schon ein bisschen Schmalz mitbringen, Tim, oder? Hätten Sie die Frage schon beantworten können? Sie wissen, dass das D wahrscheinlich nicht ist. Tim, da liegen Sie ziemlich richtig. Ja. Da haben wir schon mal was gewonnen, nicht? So. Ganz genau. Wir schauen es uns gemeinsam an. Und halten Folgendes fest. Dieses Phenolderivat, meine Damen und Herren, nennen wir Hydrochinon. Die Stellung der beiden OH-Gruppen in 1,4, Hydrochinon. Und dieses Hydrochinon lässt sich sehr leicht oxidieren. Und dann entsteht daraus, das 1,4-Benzokinon. Hydrochinon, Benzokinon. Durch Oxidation aus dem Hydrochinon entsteht das Benzokinon, aus dem Benzokinon durch Reduktion das Hydrochinon. die Stellung der OH-Gruppen in 1,4. Ein analoges System können Sie ableiten, wenn Sie folgendes System haben. Das wäre auch ein Das wäre das 1,2-Kinon oder Orthobenzokinon und das ist das Orthohydrochinon. Die Position, die Stellung der OH-Gruppen in 1,2. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das wäre das Resorzin. Das Resorzin. Wir können ganz allgemein festhalten, dass Ketone sehr gut mit Hydroxylamin reagieren und das Produkt, das hier entsteht bei der Reaktion, ist ein sogenanntes Oxim. Das wäre die allgemeine Struktur eines Oxims, welches entsteht durch Reaktion eines Ketons mit Hydroxylamin. Ja, das ist ein Oxim. Jetzt muss man sich fragen, wenn ich mir das Resorzinmolekül ansehe, wie soll jetzt hier das Hydroxylamin reagieren mit dem Resorzin? Es tut nämlich tatsächlich mit dem Hydroxylamin etwas. Und da ist es wichtig, dass wir realisieren, dass wir dieses Resorzin, ich schreibe jetzt noch einmal den Sechsring auf, auch verstehen können, als Keton, in diesem Fall als Diketon, im Sinne einer Ketoenoltautomerie. Das wäre ein Enolstrukturelement, das ich hier natürlich noch einmal habe. Und das wäre das Keton. Und das ist typisch bei Ketonen, Ketoenoltautomerie. Und dieser aromatische Ring ist natürlich besonders begünstigt und deshalb ist die Enolform dieses Diketons besonders bevorzugt. Wir haben also ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht zeigt sich, dass einmal Resorzin mit Acetanhydrid den Ester bildet, wie beschrieben, gleichzeitig aber kann das Diketon mit dem Hydroxylamin reagieren und es entsteht daraus ein Dioxim. Ich denke, Sie können das Dioxim entsprechend ableiten und verstehen jetzt, dass das Resorzin mit Acetanhydrid und der Verästerung der beiden OH-Gruppen reagiert und gleichzeitig mit Hydroxylamin ein Dioxim. Welche der folgenden Aussagen erklärt dieses Verhalten? Resorzin kann aufgrund einer Ketoenoltautomerie als zweiwertiges Phenol und als Cyclohexen 1,3-Dion aufgefasst werden. Ja, kann aufgefasst werden. Und damit ist welche Aussage jetzt die richtige? Der Mausklick zeigt die Antwort A. Ja? Beim Staatsexamen dürfen wir uns nicht so lange aufhalten mit den Erklärungen. Da haben wir ungefähr 1,5 Minuten. Ja? Aber wir arbeiten ja schon vor, um gewappnet zu sein, um dann die richtigen Antworten geben zu können. Aber so müssen Sie selbst auch im eigenen Training immer sich solche Fragen ansehen und den dahinterliegenden Stoff sozusagen erarbeiten. So, wir machen weiter. Und schauen uns die nächste Frage an. Ich komme wieder zu Ihnen. Funktionelle Gruppen, meine Damen und Herren. Das ist immer wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und was ist hier gefragt? Welche Zuordnung trifft nicht zu? Oximether. Das ist ein Oxim. Achso, ja, links unten auf der Tafel, ja. Und das ist ein Oximether, das stimmt. Die OH-Gruppe fehlt hier, aber dafür haben wir eine Ethylgruppe. Der Wasserstoff durch eine Ethylgruppe ersetzt, ist ein Oximether. Stimmt. Dann haben wir als nächstes Hydroxamsäure. Stimmt auch. Hydroxamsäure ist nichts anderes als ein Säureamid, ein primäres Säureamid, bei dem ein Wasserstoff durch eine OH-Gruppe ersetzt ist. Ich möchte, dass Sie an der Stelle vermerken, dass Hydroxamsäuren bei welcher Namensreaktion eine Rolle spielen, das können Sie gar nicht wissen, und ich sage es Ihnen jetzt. Ja. Es gibt eine Reaktion, die heißt Hoffmannscher Säureamidabbau, die zugänglich macht primäre Amine. Und verwandte Reaktionen zu diesem Hoffmannschen Säureamidabbau ist unter anderem die sogenannte Lossenreaktion. Die werden wir zum späteren Zeitpunkt besprechen. Und da spielen Hydroxamsäure-Derivate eine Rolle. Aber wir halten fest, stimmt, Hydroxamsäuren sehen so aus, Oximeter sehen so aus. Das ist eine Az-Oxy-Verbindung, das ist auch richtig, völlig richtig, sieht so aus. Sulfonamide sehen auch so aus, das ist ein Sulfonamid-Strukturelement. Die Azo-Verbindung sollte das hier sein. Und das ist es natürlich nicht. Eine Diazo-Verbindung zeichnet sich wodurch aus, Martin? Dreifachbindung. Diazo. Ja? Jedenfalls keine Einfachbindung. Und wie können wir uns dieses Molekül, aus welchen Edukten kann das entstanden sein? Wer hat eine Idee? Es entsteht aus zwei Ketonen und dem Hydrazin. Ist ein Hydrazon, bei dem ein Äquivalent Hydrazin, N2H4, mit zwei Äquivalenten Aceton reagiert. Und das ist aber keine Diazo-Verbindung, sondern ein Hydrazon. Und deshalb trifft hier die Zuordnung nicht zu. Was haben wir noch? Nichts mehr. Meine Damen und Herren, zum Schluss jetzt noch das, was wir als dritten Punkt besprechen wollten. Wichtige elektrophile Substitutionsreaktionen. Wir kommen da langsam ans Ende. Wir haben bereits die Schiemann-Reaktion, die Gattermann-Synthese kennengelernt und eine letzte, Filsmeier haben wir besprochen. Filsmeier. Und eine wichtige Formulierungsreaktion ist die Gattermann-Synthese, bei der unter Umsetzung von Aromaten mit Blausäure und Chlorwasserstoff eine Aldehydgruppe eingeführt wird. Man kann diese Gattermann-Synthese auch auffassen als Spezialfall einer Friedel-Crafts-Acylierung. Nach meiner Einschätzung sollten Sie nur wissen, dass die Gattermann-Reaktion eine Formulierungsreaktion ist. Bei der Schiemann-Reaktion erwarte ich mir von Ihnen, dass Sie genau Bescheid wissen, was da passiert. Das hatte ich das letzte Mal schon deutlich gesagt, aber ich betone es noch einmal an der Stelle. Und Sie sollten auch die Filsmeier-Reaktion sehr genau kennen. Diese Reaktion ist sicherlich nicht die allerbedeutsamste, aber wir sollten sie natürlich auch kennen. Und das, meine Damen und Herren, ist ein echter Klassiker. Ja? Ein Klassiker, der weltweit eingesetzt wird, um im Tonnenmaßstab, ich betone noch einmal, im Tonnenmaßstab, ein Molekül zugänglich zu machen, das sehr wichtig ist, nämlich die Salicylsäure. Ortohydroxybenzoesäure oder 2-Hydroxybenzoesäure ist die Salicylsäure. Und die Salicylsäure wird klassischerweise gebildet aus Natriumphenolat und CO2. CO2 kennen wir als Gas und unter hohem Druck, unter geeigneten Reaktionsbedingungen, addiert sich das CO2 als Elektrophil, der zentrale Kohlenstoff wirkt als Elektrophil an das Natriumphenolat und es entsteht hier das Natriumsalz der Salicylsäure. Und das ist die Kolbe-Schmidt-Synthese, eine wichtige Namensreaktion. Und ich möchte Sie an der Stelle bitten, dass Sie in den Ihnen zur Verfügung stehenden Lehrbüchern sich genau vertraut und intensiv vertraut machen mit der Kolbe-Schmidt-Synthese, mit den Nebenprodukten und überhaupt mit der ganzen Reaktion. Das ist wichtig. Und vor allem sollten Sie auch festhalten, dass die Salicylsäure natürlich ein wichtiges Edukt wofür ist, um ASS daraus herzustellen, Acetylsalicylsäure. Ein Arzneistoff, der seit 100 Jahren in der Therapie eingesetzt wird und der auch nicht wegzudenken ist aus vielen Indikationsbereichen. Also meine Bitte an Sie, Hausaufgabe klingt wie in der Schule, aber das ist nur ein Hinweis darauf, dass Sie sich da vertiefen sollten, ja, am Wochenende wird eh nicht so schön, mit dieser Synthese auseinandersetzen. So, und damit, meine Damen und Herren, kommen wir am Ende dieser Stunde zu einem Thema, das wir jetzt mit der Überschrift versehen, nukleophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Und ich halte fest, dass in erster Linie an Aromaten elektrophile Substitutionsreaktionen durchgeführt werden. Und zwar ohne Wenn und Aber. Aber es gibt auch nukleophile Substitutionsreaktionen. Und Sie haben hier ein schönes Beispiel. Und zwar das Molekül 2,4,6-Di-Trinitrochlorbenzen. Und es leuchtet ein auf der Basis dessen, was wir bereits verstanden haben, dass die Nitrogruppen einen starken Elektronenzug ausüben, starke Elektronenakzeptoren sind, die Elektronendichte im Ring vermindern und somit auch dem Angriff eines Nukleophils eine Chance geben. Und dieses Molekül, das Sie hier auf der linken Seite sehen, hat einen Trivialnamen und zwar Picrylchlorid. Picrylchlorid. P-I-K-R-Y-L. Picrylchlorid. Und der Name ließe vermuten oder lässt vermuten, dass es sich um ein Säurechlorid handelt. Picrylchlorid. Das klingt so ähnlich wie Acetylchlorid. Das ist ein Säurechlorid, das Acetylchlorid. Aber dieses Molekül ist kein Säurechlorid, sondern ein Chlorbenzenderivat. Heißt aber trotzdem Picrylchlorid. Warum, werden wir gleich sehen. Bei der Reaktion dieses Picrylchlorids, bei der Reaktion des 2,4,6-Trinitrochlorbenzens mit dem Nukleophil Hydroxidion, das ist ein Sauerstoffnukleophil, greift an diesem C-Atom als Nukleophil an. In einem ersten, langsamen, geschwindigkeitsbestimmenden Schritt, der als Additionsschritt aufgefasst werden kann. Und da bildet sich zunächst einmal dieses Produkt, das ein Anion darstellt, das mesomerisch stabilisiert ist, aber keinen aromatischen Charakter mehr hat. Und in einem zweiten, schnellen Schritt kommt es unter Eliminierung eines Chlorids, das heißt, das Chloratom nimmt das bindende Elektronenpaar mit, zur Rearomatisierung und zum Austausch des Chloratoms gegen die OH-Gruppe. Keine elektrophile Substitution, sondern eine nukleophile Substitution. Und das Produkt dieser Reaktion hier, meine Damen und Herren, ist 2,4,6-Trinitrophenol. Und wir haben bereits im Sommersemester verstanden und wahrgenommen, dass Phenole im Vergleich zu aliphatischen Alkoholen azider oder weniger azide sind. Wer weiß das? Martin, sind azider. So ist es. Ja, das heißt, Phenole sind sowieso schon einmal azider als aliphatische Alkohole. Und für das Trinitrophenol gilt, dass aufgrund der Anwesenheit der drei Nitrogruppen und der Möglichkeit, über diese Nitrogruppen einen wesentlichen Beitrag zu liefern zur Mesomeriestabilisierung des entsprechenden Phenolat-Anions, dass dieses Trinitrophenol sehr stark azide ist und in der Azidität mit einer klassischen Carbonsäure zu vergleichen ist. Lesen Sie einmal nach über die PKS- bzw. PKB-Werte und Sie werden feststellen, Trinitrophenol ist so sauer wie eine Carbonsäure. Und deshalb heißt diese Verbindung auch Picrinsäure und nicht Picrinphenol. Ja? Und deshalb heißt auch links dieses Molekül Picrylchlorid, weil es sozusagen ein vergleichbares Produkt ist wie ein Säurechlorid, aber in diesem Fall eines Phenols. Zwei, vier, sechs Trinitrophenol heißt auch Picrinsäure. Meine Damen und Herren, eine letzte Aufgabe für Sie, mit der ich Sie dann auch ins Wochenende entlasse, was die Aufgaben betrifft. Wir haben noch eine Abbildung. Und zwar möchte ich, dass Sie sich vertraut machen im Eigenstudium mit der Frage, können wir dieses Molekül Picrinsäure durch einfache Nitrierung des Phenols herstellen? Oder wird Picrinsäure im technischen Maßstab anders hergestellt? Und wenn ja, also wenn anders hergestellt, wie? Also mit einem Wort, Sie arbeiten selbst, erarbeiten sich die Grundlagen zur Darstellung der Picrinsäure. Roy. Der Angriff erfolgt im Prinzip überall dort, wo ein nukleophiler Angriff möglich ist, aber das Chlor ist als Chlorid eine Abgangsgruppe. Das heißt, wenn es dort anbeißt, ja, dann habe ich dort auch die Möglichkeit, dass da auch was abgeht, und zwar in diesem Fall das Chloratom in Form eines Chlorids. Lassen Sie mich noch eine Sache an der Stelle bitte formulieren. Ja, also die Aufgabe haben wir, Darstellung von Picrinsäure. Ja, das wollte ich noch sagen. Wofür brauchen wir Picrinsäure? Sie könnten sich das so ein bisschen am Rande merken. Wenn organische Basen schlecht kristallisieren, was häufig vorkommt, dann kann man sie leicht in eine kristalline Form überführen, indem man beispielsweise daraus ein Hydrochlorid bildet. Das Hydrochlorid einer Base. Nun, das macht oft Sinn, aber funktioniert auch nicht immer. Die letzte Variante, wenn nichts mehr klappt, ja, um aus einem Öl ein Salz zu bilden, das gut kristallisiert und mit einem charakteristischen Schmelzpunkt charakterisierbar ist, dann kann man organische Basen häufig in die Pikrate überführen, in die Salze der Picrinsäure, um damit kristalline Produkte aus organischen Basen zu bekommen. Und am Ende der heutigen Vorlesung möchte ich Ihnen zeigen, wo nukleophile Substitutionsreaktionen eine Rolle spielen. Und wir werden diese Abbildung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal sehen. Aber wir wollen hier schon einmal festhalten, dass eine Reaktion, die letztendlich mit dem Nobelpreis belohnt wurde, Herr Sanger oder Sanger, hat Folgendes gemacht. Der hat sich die Frage gestellt, ich fasse es jetzt grob zusammen, wie kann man, wenn man vor sich ein großes Peptid hat, das aus vielen Aminosäuren aufgebaut ist, identifizieren, wie denn sozusagen die einzelnen Bausteine miteinander verknüpft sind. In welcher Anordnung, in welcher Reihenfolge? Aufklärung der Sequenz eines Peptids oder eines Proteins. Und er hat ein Molekül ins Spiel gebracht mit sehr schönen Eigenschaften, und zwar das 2,4-Dinitrofluorbenzen. 2,4-Dinitrofluorbenzen. Und hat dann gezeigt, dass wenn man dieses 2,4-Dinitrofluorbenzen mit einem Peptid, das aus vielen Aminosäuren besteht, und die vielen Aminosäuren, die gehen hier bis nach Offenbach, dass diese terminale Aminosäure mit dieser freien Aminogruppe, die charakteristisch ist für diese Aminosäure, dass diese Aminogruppe als nukleophil im Sinne einer nukleophilen Substitutionsreaktion hier angreifen kann, das Fluor ersetzen kann, und damit bekommt sozusagen diese Aminosäure, wenn Sie so wollen, ein Schildchen, einen Hut aufgesetzt, einen Steirerhut, kovalent einen Steirerhut aufgesetzt. Ja? Und wenn man dann hier eine Hydrolyse des gesamten Peptids macht, dann wird man eine Aminosäure finden, die diesen Rest trägt. Und dann weiß man, das war die Aminosäure, die am Ende dieser Kette war. Und so kann ich sozusagen Hinweise auf die Sequenz eines Peptids bekommen. Sängers Reagenz ist also ein Reagenz, das über eine nukleophile Substitutionsreaktion mit den freien Aminogruppen von Aminosäuren reagiert. Und das ist die Botschaft. Aber Sie können sich dieses Reagenz bereits merken als wichtiges Aminosäure-Reagenz. Es gibt eine ganze Reihe anderer, wir werden zwei noch intensiv besprechen, aber das wollen wir hier an der Stelle auch schon festhalten. Das heißt, wir machen hier den Link von den Grundlagen der nukleophilen Substitution hinüber zu der Chemie der Aminosäuren bzw. zur Chemie der Peptide und Proteine. Meine Damen und Herren, ich habe heute ein klein wenig überzogen, aber nur um wenige Minuten.